Hey, Raiders-Fans da draußen, eure vertraute Stimme ist wieder hier, Este Loco, mit der 14. Ausgabe vom Loco Football Podcast. Herzlich willkommen da draußen, Raider Nation, Football-Freunde, Interessierte, aus welcher Perspektive ihr es auch seht, wie viel Ahnung ihr auch immer habt mit Football. Ihr seid herzlich eingeladen hier. Ich mache heute eine kleine Vorweihnachtsausgabe. Ich habe mir gedacht, ich splitte die kommende Ausgabe auf zwei Teile. Hau jetzt Nummer 14 heute raus, eben weil ich da eben diesen Rückblick auf das Spiel gegen die Browns mit euch unbedingt durchgehen werde und dann zum Wochenende hin, wahrscheinlich am Freitag, euch dann eine Christmas-Weihnachtsausgabe bringe, in der ich einfach nochmal die nötigsten News und die Vorschau zum kommenden Spiel für euch haben werde. Genau, ja, jetzt hier Weihnachtsausgabe. Die Raiders haben 16-14 gegen die Browns gewonnen, ja, und ihnen offenbart sich jetzt diese unerwartete Möglichkeit, nochmal ins Playoff-Rennen einzugreifen. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich glaube nicht mehr dran, aber rein rechnerisch können es die Raiders jetzt noch machen. Ja, die Raiders mit einer sehr schwachen Leistung gegen die Browns, die fast in einer Niederlage geendet hätte. Dennoch, Leute, just one, baby. Oder doch nicht. Große Unmut in der Raiders-Community aufgrund des Wie. Ja, und es gab wieder einige Probleme. Ich möchte das alles mit euch analysieren. Sind denn überhaupt alle dieser Fragestellungen gerechtfertigt? Oder sollten wir uns vielleicht doch noch ein bisschen zurücklehnen? Lasst mich eins sagen, ich habe keine Lust, mich einer wöchentlichen Negativität anzuschließen. Klar, die Leute wollen die Siege und sie wollen sie jetzt, aber mit 7-7 ist alles wieder drin. Die Raiders haben es selber in der Hand und können mit 3 Siegen eben in die Playoffs kommen. Die nächsten Gegner, Denver, Indianapolis und die Chargers. Ja, wir schauen auf das Playoff-Picture, was muss passieren, was müssen die Raiders tun. Wir fangen vorher an mit der Review im ersten Teil von meinen 2 Ausgaben diese Woche. Ja. Loco Football Podcast. Schaut doch rein auf locofootball.tv. Teile die Fahne hoch für die Raiders. Let's go. Jo Leute, jetzt ein herzliches Willkommen da draußen an die Raiders-Fans, an die Nation, an die Black Hole Family da draußen. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid hier mit der 14. Ausgabe. Wie gesagt, heute gibt's den Rückblick zum Spiel gegen die Cleveland Browns. Ja, das Spiel wurde ja am letzten Wochenende von Samstag ganz kurzfristig auf Montag verschoben. Da gab's dann im Vorfeld einige Probleme, einige Diskussionen irgendwie, weil viele Leute gesagt haben, ja, da würden ja die Raiders benachteiligt werden. Am Ende waren ja trotzdem irgendwie knapp 20 Spieler irgendwie, ich glaube 18 waren es am Ende, von den Browns nicht dabei. Auch die Raiders hatten ihre Ausfälle, kamen auch noch ein paar Leute dazu, sprich beide Mannschaften haben hier nicht in Bestbesetzung auflaufen können. Aber ungeachtet dieser ganzen Corona-Geschichten hier haben sie dann am Montag dann doch gespielt. Ja, ich habe das Spiel anschauen können. Zum Glück, es wurde ja relativ früh übertragen, 23 Uhr. Ja, und die Raiders, sie haben hier mit 16-14 gewonnen. Es war ein knappes Spiel, es war ein sehr zerfahrenes Spiel, bei dem die Raiders beinahe wieder alles kurz vor Schluss verspielt hätten. Ja, und jetzt sind sie dann trotzdem durch diese Niederlage eben mit 7-7 sozusagen in der Hand um einen Playoff-Platz und sie trennt eben nur ein Sieg momentan von dieser begehrten Wildcard Position. Ja, und ich meine, es war ein sehr zerfahrenes Spiel und ich muss auch ganz klar sagen, irgendwie man hatte über weite Strecken des Spiels wieder den Eindruck, die Raiders könnten ihre 10-0 Führung, die sie über die Halbzeit gebracht haben, wieder mal verspielen. Haben in der zweiten Hälfte wieder den Sack zu häufig nicht zugemacht, haben dann die Browns nochmal auf 10-7 rankommen lassen, dann ihrerseits wieder nur ein Field Goal scoren können und im letzten Viertel dann eben sind die Raiders dann mit 13-14 ins Hintertreffen geraten. Knapp 4 Minuten vor Ende des Spiels hatte man dann selbst nochmal den Ball Und dann im zweiten Play, ja, dieser ganz, ganz unnötige lange Pass von Derek Carr auf Zay Jones. Etwas überworfen, allerdings auch nicht voll mit einem Speed Receiver hier auslaufen können, diese Route. Also wäre da irgendwie ein Ruggs oder ein Jackson diese Route gelaufen, wäre der Pass vielleicht sogar noch angekommen. Ja, aber dennoch dieser ganz unnötige Pass, als man dann eben sich eigentlich noch lange Zeit hatte, da eben sich selber noch in eine gute Field Position zu bringen. Und dann haben sie es eben da mit diesem Pass und dieser Interception hier sich mega vertändelt. Das brachte dann mit knapp 2,5 Minuten nochmal den Browns den Ball. Und ja, letztlich war es eben dieser guten Defense, die an dem Tag relativ stabil war, eben zu verdanken, dass die Raiders am Ende dann noch einen letzten Offensive Drive hatten. Ja, Diablo hier mit einem super Play in der Defense hat er die Laufwege dicht gemacht. So konnten die Raiders es nochmal schaffen, eben den Browns eben nicht diese Möglichkeit geben, das Spiel eben runterlaufen zu lassen. Ja, und dann eben in diesem allerletzten Drive dann konnten sich die Raiders dann in die gegnerische Hälfte katapultieren und ein 48-Yard-Field-Goal von Daniel Carlson hat hier dann eben ausgereicht, um eben diesen knappen Sieg dann letztlich einzufahren. Ja, und der bringt eben die Raiders jetzt in eine Ausgangslage, eben das komplett Unerwartete noch selber möglich zu machen. Also ich habe ja letzte Woche auch schon davon gesprochen, ich glaube realistisch betrachtet irgendwie sind die Raiders aus dem Playoff-Rennen raus. Jetzt muss man aber, wenn man auf dieses Playoff-Picture mal einen Blick wirft, doch sagen irgendwie, das ist noch machbar und das ist vor allem jetzt auch aus eigener Kraft machbar. Man müsste jetzt in den letzten drei Spielen, es geht gegen die Denver Broncos, eben gegen den Division-Rivalen, dann geht es gegen die, ja, manchmal recht, in dieser Saison bisher recht starken Indianapolis Colts, das wird nochmal sicherlich der härteste Brocken, und dann geht es im letzten Spiel dann eben gegen die LA, ehemals San Diego Chargers, da könnte man dann eben zu Hause den Sack dicht machen und mit 10-7 Siegen dann tatsächlich vielleicht noch diesen Playoff-Platz dann eben erringen. Momentan sieht es ganz gut aus. Ich werf gleich nochmal einen Blick mit euch auf das Playoff-Picture. Ja, und man kann sagen, dass diese Situation, in der sich die Raiders gerade befinden, wirklich so ein Alles-oder-Nichts-Szenario ist. Und ich würde sagen, die Raiders sollten das positiv jetzt eben mitnehmen, jetzt nicht die sehr wohl zu bekrittelnden Fragen irgendwie zu ernst nehmen. Sie sollten sich jetzt auf die letzten drei Wochen vollkommen fokussieren, sollten versuchen, diese drei Siege einzufahren und dadurch ihre Identität beweisen. Das ist ein Szenario gerade, in der die Raiders wirklich auf eine Identitätsprobe gestellt werden. Und ich finde das auch extrem wichtig, denn auch bei dieser Niederlage bei diesem Sieg jetzt wurden im Nachhinein wieder ganz viele Fragen gestellt, die diese Identität dann eben teilweise auch berechtigt angezweifelt hatten. Also es gab bei dem Sieg gegen die Browns einige gute Dinge, aber auch ganz viele schlechte Dinge in diesem Spiel, wo es eben nicht so gut lief und wo die Raiders alte Fehler wieder gemacht haben. Und ich möchte da gern das auf jeden Fall nochmal kurz mit euch beleuchten. Insgesamt hatte ich aber den Eindruck, dass das Raiders-Team eben kein Playoff-Team ist. Diese alte Leier, dieses, ja, das schaffen sie eh nicht, ja, dieses sich ständig wiederholende Gefühl, das wir jedes Jahr eigentlich haben, das hat bei mir schon auch relativ krass eingeschlagen nach diesem Sieg. Aber ich muss dann, wenn ich jetzt mal 1-2 Tage drüber geschlafen habe und das Ganze ein bisschen aus der Ferne beleuchte, muss ich auch wieder sagen, ganz klar, wenn ich den Spielplan sehe und mir da die anderen Teams anschaue, es ist alles wieder drin. Und auch andere Teams haben ihre Probleme dieses Jahr. Beispiele. Ich lese euch jetzt erstmal kurz vor, wie ist denn das Playoff-Picture? Und dann werde ich euch da mal über diese anderen Teams, die da ebenfalls in der Hand sind, ein bisschen berichten. Wir haben hier nämlich die ersten 4 Plätze der Conference, haben wir natürlich mit den Division-Leadern vor. Ganz klar hier die Chiefs, Patriots und die Titans momentan, ganz klar die besten Teams in der AFC. Und dann das vierte Team, das eben den Number-One-Spot eben noch hat, sind die Bengals. Aber auch schon die Bengals haben 8-6 Siege nur. Ja, und dann kommen eben momentan auf den weiteren 3 Playoff-Plätzen, kommen dann eben die Colts mit 8-6 Siegen, die Chargers mit 8-6 Siegen, die Bills mit 6 Siegen, und dann geht es eben schon aus den Playoffs raus. Da haben wir dann die Ravens mit 8-6 Siegen, die Steelers mit 7-6-1, dann die Raiders 7-7, die Dolphins 7-7, die Browns 7-7 und die Broncos 7-7. Und das führt uns im Moment zu der ganz verrückten Konstellation, dass eben 3 Spieltage vor Schluss eben noch 10 Teams mit nur einem Sieg Unterschied dastehen und alle noch Chancen eben auf eine Playoff-Teilnahme haben. Und jetzt nennt mir einen vernünftigen Grund, warum das nicht auch die Raiders können. Wir gucken das mal an. Was war in den letzten Wochen los bei den anderen? Die Bengals. Massive Kritik an deren O-Line. Sie haben ja vor der Saison gesagt, sie holen entweder jemanden wie Jamar Chase, was im Nachhinein mit Sicherheit eine super Entscheidung ist, oder jemanden wie Penny Sewell für die O-Line, weil sie eben denken, dass sie Joe Burrow nicht protecten können. Massive Kritik an der O-Line. Die haben sind so gut gestartet. Die Bengals waren eins der besten Teams in den ersten Spielen. Jetzt mittlerweile Durchschnitt. Die Colts, ein Team mit Ansätzen, das auch teilweise in der Saison richtig aufgeblüht ist, wo man gesehen hat, boah, die können auch die starken Teams schlagen. Das aber die letzten Wochen für ihre Verhältnisse underperformed hat. Die Bills. Was ist mit Josh Allens Offense? Ist sie predictable geworden? Man hat nicht die Ausbeute, die man sich vor dem Jahr erwartet hatte. Die Chargers. Ist Justin Herbert wirklich der richtige Mann? Hatte super erste Wochen. War mit der Leader in den Yards in der NFL. Noch vor wenigen Wochen mit Derek Carr. Jetzt hat Derek Carr da sogar schon seinen Yard-Vorsprung, wenn man jetzt nur mal darauf schaut, ausgeweitet. Also ich glaube auch, Justin Herbert ist ein Franchise-Quarterback, aber die Chargers momentan nur Durchschnitt. Die Ravens, so viele Ausfälle, Verletzten-Misere ohne Ende. Die Saison ist fast versaut. Zumindest im Moment sind sie kein Super Bowl-Contender und nichts anderes erwarten sie in Baltimore. Lamar Jackson, die Diskussion, dass er zu wenig Weapons hat. Kommt euch das nicht bekannt vor? Kommt euch das nicht von den Raiders bekannt vor? Die Steelers, neulich irgendwie so ein Zitat gehört. The only missing piece for the Steelers to compete for a Super Bowl is a good quarterback. Ben Roethlisberger. Seid mal ehrlich, wollt ihr lieber Roethlisberger statt K? Wollt ihr lieber so einen alten Quarterback, der sein Zenit schon 10 Jahre hinter sich hat? Die Miami Dolphins stehen 7-7. Sind mega schlecht in die Saison gestartet, by the way. Wenn man über Tua spricht, Tua Tagovailoa, spricht man alles von Bust bis Comeback Player of the Year. Müsst ihr das mal vorstellen. Ebenfalls in der Hand. Die Browns, können die ohne Baker Mayfield überhaupt gewinnen? Können die mit Baker Mayfield überhaupt gewinnen? Über 30 Quarterbacks in den letzten 20 Jahren. Die Broncos, Bridgewater jetzt out. Und jetzt wollen die das Playoff-Ding jetzt mit Lock machen. Also ganz ehrlich, wenn ich mir die anderen Teams angucke, dann sehe ich ja, alle Teams haben hier Probleme. Das Teilnehmerfeld liegt enger denn je. In der NFL ist gar nichts mehr sicher. Es ist mehr denn je die Week-to-League. Tom Brady, bester Quarterback unserer Zeit, 0 Punkte gegen die Saints. Mac Jones, in dem Jahr, wo er gedraftet wird, bringt er die Patriots-Franchise wieder nach oben. Die Seahawks, desaströs, wer hätte es erwartet? Also wenn man sich auf die ganze NFL konzentriert, sieht man in diesem und im letzten Jahr massive Umbrüche. Das Teilnehmerfeld wächst immer enger zusammen. Und ganz ehrlich, ja, wir haben Probleme. Und es muss auch für einige Probleme die Konsequenzen geben. Aber jetzt das Ganze bitte nicht übertreiben. Ich kann es kaum nachvollziehen. Ich kann nachvollziehen, dass man beispielsweise Derek Carr kritisiert. Ich kann aber nicht nachvollziehen, wie das in den letzten Wochen wirklich zu so einem Shitstorm im Internet kam. Für alles ist Derek Carr verantwortlich. Ja, okay, er hatte jetzt auch gegen die Cleveland Browns wieder gefumbled. Hatte diesen overthrown Deep Pass. Aber eigentlich war es ein solides Spiel von Derek Carr. Er hat auch um die 240 Yards. Zumal von den Yardzahlen her ist er jetzt nicht so, dass er 110 Yards hat. Ist immer noch im Liga-Durchschnitt. Die Saison über ist er immer noch einer der Leading Passer, was die Yardzahlen anbelangt. Hat auch doppelt so viele Touchdowns wie Interceptions fast. Aber ganz ehrlich, das führt doch total am Ziel vorbei, jetzt immer zu sagen, ja, guckt, das ist jetzt das beste Beispiel, hier Cleveland, zig Leute raus, Derek Carr bringt es immer noch nicht zustande. Ja, aber habt ihr das Spiel gesehen? Habt ihr geguckt, wie viele Drop Passes die Receiver hatten? Zay Jones, Bryan Edwards, holy moly, DeSean Jackson, nur einen Pass gefangen. 3 Strafen gegen die Raiders mit Holding, wo sie genau das First Down machen und dann kommt die Holding-Strafe. Da hat Derek Carr gezeigt, er will es mal gut machen. Derek Carr hat auch aggressiv gespielt. Das, was man jetzt die letzten Wochen immer gesagt hat, irgendwie, man erwartet das von ihm, aber er bringt das nicht. Hat aggressiver gespielt, hat auch die Deep-Pässe gewagt. Die Raiders führen immer noch die Liga an, was die Completion-Rate bei Deep-Passes anbelangt. Jetzt gegen die Browns halt kein Pass über 20 Yards angekommen. Gut, schade, aber ist so.
Also ich wehre mich da schon so gegen, sage ich mal, so die alleinige Verantwortlichmachung von Einzelpersonen. Da ist Derek Carr eben das beste Beispiel. Das geht aber auch über andere. Wird da jetzt in der Zukunft, wird das jetzt getan sein, einen zu ersetzen? Bisaccia, Mayock, Carr und dann wird alles besser? Nein, ich glaube, man muss das eben auf Teamebene sehen und nichts anderes ist Football. Und der Quarterback, das ist natürlich ein elementarer Teil eines Teams und der kann auch die Zukunft irgendwo lenken. Wenn du einen guten Quarterback hast, der holt nochmal einiges anderes raus. Aber übers Jahr gesehen haben wir einfach gesehen, dass viel zu viele andere Mannschaftsteile viel, viel größere Probleme haben als auf der Quarterback-Position. Von daher kann ich auch diese immer alleinige Verantwortlichmachung von Derek Carr gar nicht mehr verstehen. Und es wird auch, ich bin da jetzt in der letzten Ausgabe vom Podcast, könnt ihr auch gerne nochmal anhören, da habe ich, glaube ich, 20 Minuten drüber gesprochen. Ich habe auch gesagt, wie sollte man jetzt so einen Rebuild angehen und braucht es denn überhaupt einen totalen Rebuild? Und ich sage immer noch, nein, es braucht keinen totalen Rebuild, um dieses Team funktionsfähiger, erfolgreicher zu machen. Wir können mit wenigen Anpassungen, die allerdings dann auch wirklich überlegt sein sollen und die auch irgendwie einschlägig irgendwie daherkommen sollen, mit wenigen Anpassungen können wir die ganze Teamstruktur ändern und uns wieder auf eine gute Spur führen. Und jetzt mal ganz ehrlich, dieses Dogma als Raiders-Fan, just win, baby, das musste ich einfach auch ein bisschen erhalten. Just won, baby, wir haben gewonnen. Das zählt jetzt für mich. 7 Siege, 7 Niederlagen, wir sind in the playoff run. Auch vom Gameplan her muss man auch sagen, irgendwie man muss halt auch mal solche Siege holen. Da sagen die Leute immer, ja, die Raiders, die können in solchen schlechten Spielen, dann können sie es auch nie für sich entscheiden. Ja, jetzt haben sie es für sich entschieden. Vom Gameplan her war mit Sicherheit auch gegen Cleveland kein Offensivfeuerwerk zu erwarten. Und auch diese ganzen Ausreden mit, ja, da waren so viele Spiele wegen Corona draußen, auch das gilt nicht. Weil wir haben sowohl in der Liga schon gerade bei den Quarterbacks, Ersatzquarterbacks gesehen, die dann dieses eine oder diese 2 Spiele, die sie dann irgendwie in Starter ersetzt haben, auch gut gespielt haben. Und wir kennen für dieses Cleveland-Spiel jetzt auf jeden Fall auch vom Gameplan her, die Raiders, die wollten lange in Ballbesitz bleiben, die wollten hier und da aggressiv zu Werke gehen, hatten aber auch nicht die Weapons in dem Sinne, die Waffen, um das immer verfügbar zu machen. Wir haben ganz lange Drives gehabt, mit etlichen Minuten Ballbesitz. Immer nur Short Yardage, Short Yardage, Short Yardage. Und da hast du auch mal solche Spiele drin. Das ist einfach so. Und das haben wir jetzt gewonnen. Und dabei sollte man es ruhen lassen. Dass wir elementare Fragen stellen können und auch stellen müssen und auch Konsequenzen ziehen müssen, das ist vollkommen klar. Aber dann erwarte ich halt auch, dass sowas dann in einer Sachlichkeit geschieht, die auch irgendwie ein bisschen Football-Kenntnis mit einbezieht und nicht in so übertriebenen Shitstorms, wie sie gerade eben als Beispiel Derek Carr in den letzten Wochen irgendwie anheimgefallen ist. Und deshalb möchte ich jetzt vielleicht mal so abschließend mal sagen, ich würde die nächsten Wochen wirklich mit dem Duktus angehen, einfach jetzt auf diese drei Spiele vollkommen in den Fokus zu legen, sich danach die anderen Fragen zu stellen. Wir haben jetzt alles im Hinterkopf.
Wir wissen jetzt, wie die Raiders aufgestellt sind. Wir wissen, dass da im Front Office an einzelnen Positionen, ob das Wide Receiver, D-Line, Linebackers, im Running Game, was ändert man dann, was ändert man im Coaching Staff, das wissen wir alles. Wir wissen, dass Mike Mayocks Ding in Gefahr ist, dass eventuell Derek Carr getradet werden könnte, wenn die Raiders viel dafür bekommen. Das würde ich jetzt auf jeden Fall nochmal die letzten 3 Wochen ein bisschen hinten anstellen, denn wir sind schon aufgeklärt, die Alarmglocken schrillen schon und wenn jetzt die nächsten Spiele verloren werden, dann kann man auch ganz klar sagen, man kann den Rebuild größer gestalten. Und jetzt fürs Erste muss man einfach diese schlechten Dinge aus dem Spiel gegen die Browns mitnehmen, aber auch die guten. Und ich möchte jetzt nochmal einen ganz kurzen Blick drauf werfen, was fand ich denn gegen die Browns relativ gut. Ja, ich habe es auf jeden Fall sehr gemocht, dass die Raiders das Running Game zumindest versucht haben, deutlich mehr einzubinden. Wir haben knapp um die 100 Yards erlaufen. Das wurde hier gesplittet auf 52 von Josh Jacobs, 34 von Peyton Barber. Ja, und da gab es zwar auch teilweise ein schlechtes Durchkommen und es könnten immer noch bessere Yardzahlen und mehr Carries sein, aber man hat doch gesehen, im Gegensatz zu den letzten Spielen, haben es die Raiders häufiger über den Run versucht, was mich sehr gefreut hat. Genauso hat mich gefreut, dass man eben dann mal gut ins Spiel gestartet ist und eben im ersten Viertel dann auch in Führung gegangen ist und das auch eben zur Halbzeit auf 10-0 ausweiten konnte. Also bis dato gab es von der Browns Offense ja auch überhaupt keine Akzente. Die Raiders Defense, die war ja sehr solide insgesamt, war aber auch sehr verteilt auf das ganze Team. Da hat niemand so wirklich herausragend gespielt. Ich habe die Defense-Leistung an sich gut gefunden. Ich habe einige gute Elemente gesehen. Ich habe beispielsweise gesehen, dass Jonathan Abram wieder einen guten Tag hatte. Er bringt dann mit seiner Physis eben in manchen Spielen auch sehr viel Motivation mit für die Raiders dann in solchen Situationen. Und die Defense hat hier eben sehr viele Third Downs unterbrechen können, hat teilweise wenig große Raumgewinne zugelassen. Also von der Defense war ich doch schon relativ angetan, obwohl eben auch dieses Mal niemand wie beispielsweise im Pass Rush Yannick Ngakoue oder Max Crosby eben herausgestochen ist. Der einzige, wo ich wirklich sagen kann, dass der mega herausgestochen ist, war unser Rookie Divine Diablo. Er hat hier gespielt für einen mega enttäuschenden Corey Littleton. Also Corey Littleton ist auf jeden Fall auch so ein Fall. Der wird nicht länger bei den Raiders bleiben. Ich schätze auch, dass das ein Top-Trade-Kandidat ist für die nächste Saison. Und dann habe ich eben auch noch gesehen, jemanden, Brian Faison, er ist auch meines Erachtens nach ein deutlicher Risikofaktor für die Raiders hinten. Bei ihm ist häufig so, er hat gute Pass-Breakups, auch ab und zu Pass-Deflections, also er ist immer nah am Defender oder so, aber er lässt dann eben diese Separation in manchen Plays zu, die den Raiders dann halt meistens diese langen Yards kostet und er ist auch überhaupt nicht zuverlässig, wenn er in der Endzone angespielt wird. Und die Browns, die haben ja gerade in der zweiten Hälfte Brandon Faison immer häufiger angespielt, sind dadurch zum Erfolg gekommen und haben es überhaupt erst möglich gemacht, dass dann die Browns dieses Ding beinahe gewonnen hätten. Also das zum Thema Defense, so mit der Defense war ich relativ zufrieden. Für die Offense, da gab es auch eben einige gute Elemente. Leatherwood hier hat das erste Mal in der ganzen Saison jetzt tatsächlich keine Strafe bekommen. Die Raiders Offense Line hat bis auf diesen großen Fehler von Colton Miller da kurz vor Schluss, hat eigentlich auch relativ gut gegen die starke D-Line der Browns standhalten können. Man hat hier Myles Garrett auch quasi minimiert in seinen Möglichkeiten. Der hatte ja schon 15 Sacks, hat gegen die Raiders eben jetzt hier keinen gemacht. Von daher auch gute Elemente drin, aber eben auch viele schlechte. Es gab dann eben auch diese unnötigen Strafen, gerade auch bei First Downs, die man dann macht, wo dann hinterher die Flagge kommt und man dann am Ende punten muss. Das haben die Raiders auch wieder ein bisschen versaut und sie sind jetzt tatsächlich in der NFL the most penalized team, also das Team mit den meisten Strafen. Und da habe ich hier etwas ganz Interessantes für euch gefunden, nämlich ein paar Statistiken zum 33rd Teams Discipline Index. Ja, das ist ein Indikator, der eben die Anzahl an Strafen, die dadurch resultierenden verlorenen Yards und die dadurch erzeugten Turnovers eben kombiniert und dann eben daraus ableiten will, wie viel eben sich ein undiszipliniertes Team eben selbst ins eigene Fleisch schneidet. Und da sind die Raiders mittlerweile letzter Und haben eben mit ihren neuen Strafen gegen Cleveland sogar die Cowboys überholt, die da bisher das Schlusslicht in dieser Statistik ligaweit waren. Also die Raiders schneiden sich quasi mit ihrer Undiszipliniertheit am häufigsten ins eigene Fleisch. Und das ist eben dann noch so ein Indikator, wo man ganz gut sehen kann, dass eben Football ein Teamsport ist. So, ja, und dann vielleicht zum Schluss auch noch eine etwas traurige Statistik. 16-14, man sieht schon hier wieder kein Offensivfeuerwerk unbedingt abgeleistet, die Raiders. Das hätte auch gegen viele Teams nach hinten losgehen können. Jetzt mittlerweile die Raiders in dieser Saison das 8. Mal unter 17 Punkten. Ja, und da teilen sie sich eben auch das Liga, den letzten Platz in der Liga mit den Texans und den Jaguars, die eben auch 8 Mal diese Saison schon allein unter 17 Punkte hatten. Und ja, der Beweis, dass du da auf Dauer eben nicht gewinnen kannst, das kommt, wenn du dir dann den Rekord dieser Teams anguckst. Also in den letzten 2 Jahren haben die Teams, die 16 Punkte oder weniger gescored haben, tatsächlich bei 38 Spielen nur 7 Mal gewonnen, 30 Mal verloren, einen Unentschieden gab es da. Ja, und da sieht man, wenn die Raiders da nicht schleunigst etwas in ihrer Offense ändern und noch mehr Punkte produzieren können, dann wird man da eben auch dieses Jahr nicht erfolgreich bleiben. So Leute, das waren meine 5 Cent quasi. Das soll es von mir hier gewesen sein vom Loco Football Podcast der 14. Folge. Ich habe es ja gesagt, ich splitte es auf. Ihr kriegt dann am Heiligabend noch eine weitere Folge von mir mit den nötigsten News, mit dem Ausblick aufs vorentscheidende Spiel hier. Es ist jetzt jedes Spiel ein Endspiel gegen die Denver Broncos. Am Sonntag 22.25 Uhr deutscher Zeit. Ja, schaltet auch da alle ein und drückt den Raiders die Daumen, damit es ja noch was wird mit der Playoff-Teilnahme. Ja, und genau, da kriegt ihr dann noch weitere News in der letzten Ausgabe. Was ist sonst noch so die Woche los gewesen? Von der Pro Bowl Selection von unseren Spielern bis hin zum Injury Report, Twitter-Umfragen und. Freut euch, schaltet am Freitag wieder ein zur nächsten Folge, zur Folge 15. Ja, und das war's hier. Ich danke euch da draußen, liebe Raider Nation, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin auch super freudig übrigens, by the way, das wollte ich auch nochmal sagen hier, dass sich bei Twitter in den letzten Tagen einiges getan hatte. Ich habe einige neue Follower, kann wahrscheinlich jetzt die 100 voll machen. Und es hat mich auch mega gefreut, dass ihr hier mitdiskutiert habt beim letzten Spiel. Ich habe mir gedacht, irgendwie so ab und zu mal einen kleinen Tweet irgendwie während des Spiels raushängen und ihr von der Raider Nation Community hier draußen, ihr habt mitgemacht, habt ein bisschen rumdiskutiert und sowas will ich sehen, irgendwie so Football-Diskussionen, genau wo wir uns auch schon Fragen für die Zukunft stellen, aber alles hier im Rahmen und nicht irgendwie mit diesem Shitstorm-Zeug, das sonst gerade im Internet unterwegs ist. Dafür Dank und seid auch nächstes Mal wieder dabei, Leute. Schaut auch mal auf locofootball.tv und empfehlt den Freunden den Kanal euren Freunden weiter. Bis dann, Raider Nation. Euer SD Loco, hab euch lieb. Ciao, ciao.